42 Tage Leben für meine Freunde. Es geht nicht um Evangelisation, das haben wir letztes Mal geklärt. Es geht um Menschen, ganz konkrete Menschen, meine Freunde. Menschen, die mir nahe sind, Menschen, die mir am Herz liegen, Menschen, die mir was bedeuten, schon ganz unabhängig davon, ob sie Jesus kennen oder nicht. Menschen, mit denen ich gern das Wichtigste teilen möchte, was mein Leben bewegt, nämlich meine Begegnung mit Jesus Christus. Jesus selber, wir sehen ihn hier, wir haben das gerade gelesen, diesen Text aus dem Matthäus-Evangelium, wie er auf Menschen zugeht und wie es ihn berührt, im tiefsten Herzen berührt, dass diese Menschen verloren sind. Wie ihn das nicht kalt ist, wie er diese Menschen auch nicht sieht als irgendwelche Objekte auf einer Liste, zu sagen, den haben wir auch noch nicht erreicht, den können wir noch nicht abhaken, wie er nicht nach Zahlen fragt oder irgendwas, sondern wie das Schicksal von einzelnen Menschen ihm am Herzen liegt und wie er ihnen dann begegnet. Menschen begegnet wie hier dem Matthäus, der am Zollhaus sitzt. Wenn du eine ältere Übersetzung hast oder hier nicht die neue Genfer Übersetzung, steht vielleicht bei dir Levi als Name drin. Das ist der gleiche Mensch. Aber wir wissen das aus der Kirchengeschichte, dass der Levi und der Matthäus ein und dasselbe sind und dass tatsächlich dann auch der Matthäus ist, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, der hier praktisch seine eigene Geschichte erzählt. Und was für eine Geschichte. Ich meine, so würde ich mir das doch wünschen eigentlich, wenn ich meinen Freunden begegne. Jesus geht am Zoll vorbei und vielleicht mal einen kurzen Ausflug machen und verstehen, was das heißt. Mein Zoll kennen wir heute schon wieder weniger. Ja, wir haben hier freie Grenzen in Europa und so, aber vor ein paar Jahren konnte man das noch gut sehen, wenn man dann an der Grenze immer anhalten musste und kontrolliert wurde. Zoll, das sind ja für uns zunächst einmal ganz respektable Beamten, die einen wichtigen Auftrag für den Staat ausführen, die auch absolut im Recht sind, wenn sie da jemand anhalten und wenn sie dann vielleicht auch Geld verlangen für irgendwas, was da eingeführt ist. Das ist ja gut, das kommt auch der Allgemeinheit dann zugute, dieses Geld. Zur damaligen Zeit war das natürlich eine ganz andere Geschichte. Zoll, ein Steuereintreiber, das hieß, das hatte nichts mit Regeln und geregelten Steuersätzen und irgendwas zu tun. Das hatte nichts mit festgelegten Prozenten und alle werden gleich behandelt zu tun, sondern Steuer und Zoll hat einfach so funktioniert, dass die Obrigkeit eine Gesamtsumme festgesetzt wird, die in diesem Jahr eingenommen werden muss. Und wie die dann eingenommen wurde, hat keiner gefragt. Und wie viel dann vielleicht noch zusätzlich eingenommen wurde, hat auch keiner gefragt. Hauptsache, diese Summe ist am Schluss beim Kaiser angekommen. Und dann hat sich dann jeder in der langen Kette von Oberzollbeamten bis Unterzollbeamten und sonst noch irgendwie dann halt nochmal seine Prozente draufgeschlagen, die in die eigene Tasche gewandert sind. Zoll war damals, hat nichts mit Rechtsstaat zu tun gehabt, sondern mit Unrechtsstaat. Das waren die Schlimmen, die einem das Geld aus der Tasche gezogen haben, die sich selber dran bereichert haben, die sich überhaupt nicht drum geschert haben, ob du dir hinterher noch was leisten konntest oder nicht. Die dich richtig ausgenommen haben und das zur Not auch mit Unterstützung durch die Staatsgewalt. Dann standen römische Soldaten bereit, die mal nachhelfen konnten, wenn einer nicht zahlen würde. Zoll waren auch die, die überhaupt gemeinsame Sache gemacht haben mit den Römern, die ja nicht so einfach mal der Rechtsstaat war, im Sinn von die Obrigkeit, die wir demokratisch gewählt haben und alle, und wir sind mehr oder weniger dafür, dass das unsere Regierung sein soll, also zumindest können wir irgendwie damit leben, sondern das waren die Besatzer, die Feinde. Und Zoll waren die, die sich in deren Dienst gestellt haben, die denen helfen, Menschen aus unserem eigenen Volk, die denen helfen, uns zu unterdrücken. Zoll war auch, das geht natürlich noch weiter, diejenige, die gemeinsame Sache mit den Heiden machen, mit denen die falsche Götter anbeten, mit denen die alles tun gegen den Willen des Allmächtigen, des einen Gottes, den Israel kennt und die das überhaupt nicht beeindruckt, die da gar kein Problem damit sehen, die nicht nur selber gegen seine Gebote verstoßen, sondern auch noch den anderen, die noch viel schlimmer sind, Vorschub leisten, das waren die Zöllner. So, jetzt zurück in der Geschichte, die ja ganz kurz ist. Jesus kommt am Zollhaus vorbei und dort sitzt Matthäus. Und dann sagt Jesus einen Satz zu ihm. Jesus sagt zu ihm, folge mir nach. Und dann steht der Zachäus auf, macht sein Zollhaus dicht, schließt alles ab und geht. Und ist ab diesem Tag ein Jünger Jesu. So wünsche ich mir das ja eigentlich. Das wäre toll, wenn ich meinen Freunden sagen würde, wenn wir das nächste Mal beim Kaffee sitzen oder sonst was, du solltest Jesus nachfolgen. Und dann sagen sie, ja, was muss ich tun? Ja? Dann knien wir am Tisch miteinander nieder und dann beten wir das Gebet des Sünders und ab da folgen sie Jesus nach, kommen jeden Sonntag in den Gottesdienst, lesen täglich ihre Bibel, beten zu ihm, erzählen anderen Menschen von Jesus. Das wäre doch wunderbar. Die traurige Tatsache ist, dass es in den meisten Fällen nicht so plötzlich funktioniert. Auch nicht bei Jesus, das kann uns vielleicht beruhigen ein Stück weit. Denn gleich, wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, wie es weitergeht. Jetzt sind die Kollegen des Matthäus dran. Das ist ja gut, wenn man gleich im Umfeld weitermacht. Da hat auch der Matthäus Interesse dran. Zachäus war ein anderer Zöllner, bei dem es ähnlich gelaufen ist, aber um dem geht es heute nicht. Der Matthäus hatte auch Interesse dran. Seine Kollegen, die Menschen, die ihm am Herzen liegen, 42 Tage Leben für meine Freunde, hat er damals schon gemacht, zumindest einen Tag, ja, die jetzt auch mit hineinzunehmen in diese ganze Geschichte. Und nein, Jesus stellt sich nicht am Abend hin, als Matthäus seine ganzen Freunde eingeladen hat und die alle beieinander sind und fröhlich und gespannt sind zu hören, was der Matthäus ihnen denn so Wichtiges mitzuteilen. Da stellt sich Jesus nicht vor die versammelte Menge und sagt, folgt mir nach. Und dann machen die auch alle ihr Geschäft dicht und sind ab diesem Tag Jünger Jesu. So funktioniert es nicht an diesem Tag. Tatsache ist, und das haben wir gerade auch in den Geschichten gehört, dass die meisten Menschen erstmal eine Weile unterwegs sind, bis sie überhaupt zu Jesus kommen. Wer am Dienstagabend da war, dem hat der Daniel vermutlich was von der Engelskala erzählt. Daniel, wo bist du? Hast du erzählt von der Engelskala, oder? Das hier ist sowas Ähnliches, vielleicht ein bisschen weniger systematisch, ne? Aber das zeigt so, die meisten Leute auf dem Weg zum Kreuz, ja, das geht nicht so von einem Moment auf den nächsten, sondern da gibt es so verschiedene Etappen. Ne? Da ist das so, die Nummern sieht man ein bisschen schlecht, ne? Der die Nummer 1 hat, der will noch gar nichts wissen. Ja, er sagt, vergiss es, interessiert mich nicht das Thema. Ja, Religion ist nichts für mich. Der sagt nicht wie der Georg, lass ich eine halbe Stunde reden, dann werfe ich es raus, sondern der wirft dich gleich raus, wenn du mit Jesus kommst. Da ist vermutlich nicht der Moment noch da. Dann gibt es die Nummer 2, der ist schon... Ich sag mal, der Beobachter, der schaut sich das Ganze so mal an und so, ist nicht uninteressiert. Ich glaube, wenn du zu dem kommen würdest, schon an der Haustür klingeln und sagen, du musst dein Leben Jesus übergeben, wäre er schockiert und würde die Tür vor der Nase zuschlagen. Aber so aus der Entfernung, vielleicht gerade bei Freunden, sag mal, ganz interessiert anschauen, was das eigentlich, die leben so anders. Und die haben da irgendwas, das ist interessant. Also, das will ich doch vielleicht näher drüber wissen. Und Nummer 3, der ist dann dabei. Für den stellen sich dann schon konkrete Fragen. Mit dem kann man drüber reden. Dem kann man vielleicht selber Fragen stellen. Der ist offen für ein Gespräch über diese ganze Sache. Nummer 4 hat begriffen, es geht um eine Entscheidung. Also irgendwie kann man diesen Jesus nicht einfach links liegen lassen, sondern man kann sich nur für oder gegen ihn entscheiden. Und irgendwann muss man diese Entscheidung treffen. Und Nummer 5 ist dann da angekommen, wo er tatsächlich sagt, ja, das mache ich. Ich gebe mein Leben Jesus. Und dann seht ihr nach dem Kreuz, da wo die Nummer 6 ist, da hat er neues Leben in Jesus. Und ab da fängt der ganze Weg des Jüngerseins an. Aber in den meisten Fällen kann man diesen ganzen Weg nicht zusammenfassen zu einem einzelnen, folge mir nach. Oder wer möchte heute sein Leben Jesus geben, der kommt nach vorne und kniet hier nieder und dann beten wir miteinander. So einfach geht es meistens nicht. Was auch auffällt, und das ist ganz gut dargestellt auf diesem Bild, ist, dass es auf dem Weg durchaus auch manche Hindernisse noch gibt, die es zu überwinden gibt. Das ist der große Graben hier am Anfang, dieser rote. Das ist oft so eine kulturelle Sache auch. Das ist ja ein ganz schöner Schritt. Das ist ja für viele Menschen was sie noch nie überhaupt gekannt haben in ihrem Leben, sich überhaupt mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und dann, ich meine, diese Sache mit Gott und so, ja, und dass man Vergebung bekommen kann und Gott irgendwie da ist im Leben, das ist ja eine Sache. Und das kann ich mir ja vielleicht sogar noch vorstellen, so ganz persönlich tief in mir drin, da irgendwie zu glauben. Aber weißt du, dann kommt ja da gleich diese ganze Geschichte dazu mit in die Kirche gehen und irgendwelche Lieder singen, ja, und sonst was. Das ist ja gar nicht Teil von dem, was ich bis jetzt gelebt habe. Das kann ein ganz schöner Schritt sein, überhaupt hineinzukommen in das. Schritt, wo wir sicher auch lernen müssen, Brücken zu bauen. Manchmal stehen so Mauern im Weg, vielleicht intellektuelle Mauern. Wie ist es mit diesem Gott? Da kommen dann Fragen rein wie, ja, Moment mal, soll ich jetzt wirklich glauben, dass die Welt in 7 Tagen geschaffen wurde und alles und Wissenschaft und alles, das vergessen wir einfach mal, was wir da gerade gehört haben. Oder wie ist es mit diesem Gott und all dem Leid in dieser Welt? Wenn es den wirklich gibt, wie kann der das zulassen? Da sind Kriege, da kommen Menschen ums Leben, da passieren Katastrophen. Das sind Dinge, wo es ganz viel braucht, dass Menschen da über diese Fragen, dass sie da auch wieder einen Weg zu Gott finden. Und das sind Fragen, die ernst genommen werden müssen und die man nicht einfach wegreden kann. Fragen, auf die wir oft noch gar nicht so die eine große Antwort gefunden haben. Und dann seht ihr, da gibt es noch diesen Riss. Manchmal gab es auch schon sowas wie ein Erdbeben oder sowas. Ne? Da ist schon was passiert. Ne? Vielleicht wurde da einer schon mal Power evangelisiert, ja? Und es hat mehr Verletzungen zurückgelassen, wie dass es Menschen zu Jesus gebracht hat, ja? Der ist vielleicht schon Christen begegnet und war vielleicht sogar schon mal im Gottesdienst. Und das, was er da erlebt hat, das war nicht so das Gelbe vom Ei. Im Gegenteil, das hat ihn eher abgestoßen, als dass es ihn eingeladen hat. Das mag es ja auch geben. Na, sicher nicht bei deinen Freunden und in unserer Gemeinde, aber irgendwo theoretisch, ja, ihr versteht schon. Ne? Das sind Dinge, ihr merkt, da ist ein ganzer Prozess dahinter. Mit vielen Hindernissen, die überwunden werden müssen, bis Menschen tatsächlich hierher kommen zu Jesus. Und ich muss damit reinkommen. Ich muss sehen, wo meine Freunde da sind auf diesem Weg, muss bereit sein, sie begleiten, muss bereit sein, ihnen eine Brücke zu bauen, mit der sie überhaupt diese große Distanz erstmal überwinden können. Manchmal kann ich nur einen kleinen Teil dazu tun. Manchmal bin ich nur eine Station auf dem Weg. Und ganz ehrlich, manchmal komme ich heim und bin frustriert und sage, Mann, jetzt habe ich so viel getan und so viel investiert in Menschen und letztlich hat es gar nicht gebracht. Und sehe oft gar nicht das große Ganze und weiß oft gar nicht letzten Endes, wie viel ich dazu beigetragen habe, dass ein Mensch näher zu Jesus gekommen ist. Dass ich auf Facebook bin, wisst ihr inzwischen alle. Da haben diese Woche gleich mehrere Jugendliche, die wir hier kennen, die zum Teil in unsere Rangers kommen und alles, haben begeistert plötzlich geschrieben, ich bin ein Kind Gottes geworden, mit einem konkreten Datum diese Woche. Als ich das Datum gesehen habe, war mir gleich klar, was da los war. Die waren auf der Konfi-Freizeit von der Stadtkirche. Das ist übrigens eine wunderbare Sache zu sehen hier, dass sich Menschen durch andere Gemeinden in Freudenstadt auch zu Jesus bekehren. Ja? Toll, ja? Sollten wir nicht vergessen. Ja? Wir sind nicht die Einzigen hier in der Stadt, die Menschen zu Jesus bringen. Und das ist eine gute Sache, dass wir solche Geschwister haben, die Leute zu Jesus führen. Ja, da denkst du schon immer, ja Moment mal, aber wir haben die doch schon. Die waren doch bei unseren Rangers, die haben es gehört, die waren schon am Lagerfeuer und alles und sonst wo. Und jetzt schreiben sie, ich bin diese Woche auf der Konfi-Freizeit ein Kind Gottes geworden. So, der erste Gedanke ist mir dann schon so, ja und das andere, das war alles nichts oder was? Ja? Bis du drauf kommst, Mann, wie genial das ist. Da sind Menschen Kinder Gottes geworden. Das gibt doch nichts Besseres. Im Himmel wird ein riesengroßes Fest gefeiert. Und weißt du, was das Tolle ist? Wir durften mit dabei sein. Wir waren irgendwo auf dem Weg. Bei 1, 2, 3, 4 waren wir mit dabei und haben sicher was ganz Wertvolles und Entscheidendes getan, dass die weitergekommen sind auf dem Weg. Und die waren vielleicht schon mal bei uns vorne auf dem Lagerfeuer und alles. Aber weißt, wenn es das nett war an dem Tag und wenn jetzt der Tag war, wo ganz anders, wo sie endlich gemerkt haben, wirklich, was es konkret heißt bis ins Letzte und wenn sie Entscheidung gemacht haben für Jesus und sein Kind geworden sind, dann ist es doch für mich egal, ob das jetzt hier bei mir in meinem Haus war, an meinem Lagerfeuer oder sonst was. Das Entscheidende ist doch, die sind jetzt zu Kindern Gottes geworden. Und ich kann mich mit ihnen freuen und kann mich sogar noch freuen, dass Gott mich irgendwo gebraucht hat auf dieser Strecke. Und hier ist Jesus unterwegs. Jesus begegnet jetzt den Kollegen des Matthäus. Unerhört finden manche, dass er sich überhaupt mit denen abgibt. Jesus investiert in diese Menschen. Er ist interessiert an dem, wie es ihnen geht. Ich glaube, von ihm können wir eine ganze Menge drüber lernen, darüber, wie man diese Brücke baut zu anderen und was es dazu braucht. 3 Dinge möchte ich dir gern nahelegen, die wir lernen sollten daraus aus dieser ganzen Geschichte. Das erste stelle ich unter das Stichwort Nähe. Das ist das, was den Pharisäern sofort auffällt. Der sitzt bei den Zöllnern und Sündern. Das kann doch nicht sein. Der gibt sich mit solchen Menschen ab. Und bitte beachtet, was hier passiert. Das ist nicht, dass Jesus im Tempel sitzt und diese Menschen, eingeladen von ihrem Kollegen Matthäus, der jetzt sein Leben Jesus gegeben hat, die kommen jetzt, weil sie begriffen haben, sie brauchen auch diesen Gott. Und sie kommen bußfertig zum Tempel und sie sagen, Jesus, gut, dass du hier auf uns wartest, wir sind gekommen, wir möchten heute unser Leben Jesus geben. Das sind Menschen, die hat der Matthäus eingeladen. Nicht zu einem Gottesdienst übrigens, sondern zu sich nach Hause. Zu einer Party, was ganz Unchristliches überhaupt, ja. Die sitzen da und die essen und wahrscheinlich sind sie bloß da, weil es schon immer gut war, wenn der Zachäus zum Essen, der Matthäus zum Essen eingeladen hat. Man weiß, da, das lohnt sich, da hinzugehen, da wird immer voll aufgetischt. Ich meine, der kann sich's ja auch leisten, der Mann, ja. Wahrscheinlich sind sie bloß da, weil es immer ganz lustig war und weil sie den Mann gut kennen und weil sie sowieso selber keine Party auslassen, sondern da immer mit dabei sind. Und Jesus sitzt mitten dabei, mitten auf dieser Party. Und die Pharisäer, die sprechen das aus, was uns ganz oft ehrlich so ein bisschen vielleicht im Hinterkopf mitstimmt. Wie kann man da dabei sein? Jesus hat da keine Berührungsängste. Der sitzt mittendrin unter den Sündern, weil sie ihm wichtig sind. Der wagt sich in ihre Nähe. Die Pharisäer, denen Gottes Heiligkeit, die absolut biblisch ist, ein ganz großer Wert war, die haben in der Regel, wenn ein Zöllner kam, die Straßenseite gewechselt, damit sie nicht direkt an ihm vorbei mussten. Weil die Angst da war, dass irgendwas von dieser Unheiligkeit dieses Menschen auf sie abfärben könnte. Und es ist keine Idee, die nur aus den Köpfen der Pharisäern stammt. Gott sagt es immer wieder im Gesetz. Ich bin euer Gott und ich bin heilig und weil ich heilig bin, sollt ihr auch heilig sein. Und das heißt, ihr müsst euch trennen von den unreinen Dingen. Und das leben die ganz konsequent. Bis hin zur Trennung von anderen Menschen. Die Idee, die irgendwo dahinter ist, ist, dass das schon ansteckend sein könnte. Die Gefahr, in die ich mich begebe, wenn ich Sündern begebe, sollte ich nicht unterschätzen. Wer weiß, vielleicht bleibe ich dort hängen. Jesus scheint solche Bedenken nicht zu haben. Der kommt in ihre Nähe, verbringt Zeit mit ihnen. Das heißt, ich muss es lernen, meinen heiligen Sicherheitsabstand aufzugeben. Vielleicht muss ich das mal wieder neu durchdenken. Ich habe immer Angst davor, dass Sünde ansteckend ist. Und im nächsten Moment machen wir dann einen Evangelisationskurs und reden darüber, dass unser Christsein ansteckend werden sollte. Und manchmal frage ich mich, wo denn die Ansteckungsgefahr hier wirklich ist. Vielleicht müssten die anderen Angst haben, mich einzuladen. Ja, das wär's doch, dass sie sagen, oh weia, wenn wir den einladen, dann kann es sein, unser Leben wird verändert. Der erzählt von Jesus und da bleiben wir hängen. Das wäre doch eine Sache. Vielleicht muss ich auch wieder neu lernen, meinen Gott richtig einzuschätzen und seinen Willen und seine Allmacht, mich zu bewahren und mit mir dorthin zu gehen zu den Sündern und feststellen, dass ich doch überhaupt keine Angst haben zu brauch, wenn, zu haben brauche, wenn ich mit Jesus dort bin. Vielleicht muss ich wieder neu merken, dass ich ein Teil dieser Gemeinde Jesu bin, von dem er selber sagt, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden können. Und dann muss ich immer wieder geografisch fragen, wie denn Gemeinde und Pforten der Hölle überhaupt miteinander in Berührung kommen können. Meistens sind die Pforten nicht diejenigen, die sich bewegen, sondern da steckt ja dahinter, dass Gemeinde dorthin geht. Und Jesus sagt, und die werden sie nicht überwältigen können. Vielleicht soll ich meine Angst vergessen, dass ich angesteckt werde und hingehen in dem Glauben, dass Gott doch bei mir ist und in mir wohnt durch seinen Heiligen Geist. Und vielleicht sollte ich mir von Jesus die Augen öffnen lassen und die Menschen sehen. Menschen, wie sie Jesus sieht, die er gerne erreichen möchte, die ihm wertvoll sind, und sollte ihre Nähe suchen. Zeit mit ihnen verbringen. Noch ein Bild von Facebook, das ist relativ schlecht in der Qualität, weil es so klein war. Das hat sozusagen mein Chef Bernhard Röckle, der Vorsitzende der Volksmission, heute Morgen auf Facebook gepostet. Teil eines Artikels aus Geislingen, wo er Pastor ist, wo drin vorkommt, dass eine Kneipe geschlossen wird, eine ganz bekannte Eventkneipe dort. Dieser Mann ist der Betreiber der Kneipe, heißt Peter Perner, ist aber in ganz Geislingen nur unter dem Namen Graf Porno bekannt. Deswegen auch Pornos Bar. Und er ist Bernhards Facebook-Freund. Von ihm hat er den Artikel weitergelesen. Wer Bernhard kennt, der weiß, dass das garantiert nicht nur sein Facebook-Freund ist. Denn wenn du mit Bernhard über Geislingen redest, der kennt die alle. Von Graf Porno bis zu der Frau, die sie die Stadtmatratze nennen, weil sie mit jedem schläft in der ganzen Stadt. Der kennt die alle. Und der redet mit denen, der sitzt mit denen am Tisch, das sind seine Freunde. Und er führt die zu Jesus. Vielleicht sollte ich davon lernen, mich inspirieren zu lassen. Zu sagen wie Jesus, ich brauche doch keine Angst zu haben. Sollte die Nähe von Menschen suchen, ganz bewusst. Das Zweite, was es braucht, sind Gespräche mit Bedeutung. Mit Bedeutung für diese Menschen. Was glaubt ihr, über was Jesus geredet hat an diesem Abend? Mit den Zöllnern und Sündern. Mir ist doch ganz klar, Evangelium natürlich. Über was denn sonst? Der hat ihnen sicher die Römerstraße, Römerbrief war damals noch nicht geschrieben, also hat er die vermutlich nicht so erklärt. Der hat ihnen sicher erklärt von Adam und Eva und Sündenfall und allem und wie man jetzt Jesus braucht und alles. Bist du sicher? Das steht im Text nicht drin. Dann hätten sich vermutlich die Pharisäer und die Schriftgelehrten auch nicht so aufgeregt. Verstehst du denn, die Aussage von denen ist nicht, der predigt zu den Sündern. Oder der sagt denen mal richtig die Meinung, da wären die ja gleich dabei gewesen bei dieser ganzen Geschichte. Sondern ihre Aussage ist, der sitzt beim Essen mit denen. Der führt die Gespräche, die man halt beim Essen so hat. Der redet mit den Menschen, der interessiert sich für die. Über was redet ihr beim Essen? Sicher nur über geistliche Fragen, ne? Ja, über das dritte Komma in Levitikus, wie man das genau zu verstehen hat und solche Geschichten. Also wir reden oft drüber, ob's Essen gut, wie's Essen schmeckt. Ja, wir reden drüber, wie's Wetter ist, was an dem Tag passiert ist, was uns beschäftigt, wie's uns geht. Alles das sind Fragen, über die man so im galen Essen so in unseren Kreisen meistens redet. Das sind völlig ungeile Fragen. Aber das sind genau die, die ich lernen muss zu stellen. Wie geht's dir? Was machst du? Was beschäftigt dich? Und ich habe vor kurzem bei der Leitgeschichte Satz, den wir lernen müssen, ist, erzähl mir mehr. Ja? Erzähl mir mehr von dem, was dich beschäftigt. Wir sind immer dabei von, bei ich würde dir gern mehr erzählen, mehr über Jesus. Und das musst du hören und weißt, labert. Über wie es dir geht und all deine Wewele und alles und was in Ordnung ist. Dabei hätte ich dir schon in einer halben Stunde die Lösung sagen können für all deine Probleme. Du brauchst Jesus. Und ich warte oft nur so auf die Gelegenheit, endlich, jetzt darf ich auch mal was sagen. Und vielleicht sollte ich nur sagen, erzähl mir mehr. Schau, das ist, was Jesus macht. Der setzt sich an den Tisch mit den Leuten. Der nimmt Teil an ihrem Leben. Der ist einfach da, präsent, stellt zum Teil ganz ungeistliche Fragen, führt Gespräche, die Bedeutung haben. Die dritte Sache, da ist uns Jesus ein riesengroßes Vorbild drauf geworden. Wenn du siehst, wie er Menschen begegnet, ja, da kommen ganz schnell die ganzen Wundergeschichten. Ja, wie Menschen geheilt werden, wie Menschen hier plötzlich Lahme gehen, Blinde sehen. Andersrum wäre es, glaube ich, kein großes Wunder. Wie Menschen Gottes Kraft direkt erleben. Gut, Jesus kommt als der Sohn Gottes mit seiner Kraft, das, was er zu geben hat. Ich übersehe manchmal, dass ich das Gleiche auch zu geben hätte, dass ich beten kann für diese Kraft Gottes. Aber ich habe noch ganz viel anderes zu geben. Ich habe tun kann für Menschen. Und vielleicht dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren, für welche Menschen das tut. Die Menschen, die Jesus heilt, sind nicht die, die vorher ihr Leben Gott gegeben haben, die auf die Knie gegangen sind und Buße getan haben und gesagt haben, ich möchte jetzt Gott gehören. Und dann sagt Jesus, okay, wenn das so ist, dann heile ich dich auch. Sondern er geht auf die Menschen zu und er rührt sie an und er tut was für sie und er investiert sich voll in diese Menschen hinein, ohne dass die irgendwas gemacht haben vorher. Im Gegenteil, Menschen, die zu Gott finden, in Massen damals zur Zeit Jesus, sind ja nicht bloß die 12 Jünger, sondern wenn du dann schaust in der Apostelgeschichte, da sind doch von Anfang an schon eine ganze Menge mehr dabei. Menschen, die zu Gott finden, finden oft als Antwort darauf, auf das, was Jesus tut, dann zu Gott. Ich bin mir sicher, auch das gehört irgendwo auf diesen Weg rein, dass ich bereit bin, mit Hand und Herz und nicht bloß mit meinem Mund was zu tun für meine Freunde. Einfach da zu sein für sie. Irgendwo in dieser ganzen Sache des Naheseins, des Redens über ihr Leben, des Helfens, wird sicher auch der Name Jesus auftauchen. Die Tatsache, dass ich ein Christ bin, ist kein Geheimnis. Da kann ich ganz offen drüber reden. Aber es ist ein Unterschied zwischen offen drüber reden, wenn das Gespräch drüber kommt, und von Anfang an immer wieder Druck machen, das ins Gespräch reinzubringen, dieses Thema. Glaub, was ich von Jesus lernen muss, der den Kollegen des Matthäus begegnet, ist zunächst mal einfach bei den Menschen zu sein, da zu sein für sie. Und dann bete ich, wie jede Woche, mit diesem Kärtle das Gebet von Paulus aus dem Kolosserbrief. Herr, gib du mir die Gelegenheit und dann auch den Mut, die Gelegenheit zu nutzen. Dadurch, dass ich da bin, werden sich diese Gelegenheiten bieten. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann kann ich mit Gottes Hilfe dann auch Evangelium mit hineinbringen. Aber dazu muss ich erst mal da sein bei den Menschen. Herr, hilf uns, Teil von ihrem Leben zu werden. 42 Tage Leben für meine Freunde. Setzt vielleicht die Tatsache voraus, dass meine Freunde nicht mehr lange meine Freunde sein werden, wenn es mir nur darum geht, sie zu evangelisieren. Sie werden meine Freunde sein, wenn ich da bin für sie, wenn ich Anteil an ihrem Leben nehme, wenn ich dabei bin wie Jesus und dann die Gelegenheit nutze für ihn. Lasst uns beten. Jesus, du weißt, wer auf unseren Zetteln steht. Du weißt, wer uns nahe steht, wer unsere Freunde sind, die uns am Herzen liegen. Ich möchte dich wieder neu bitten heute, dass wir unsere Freunde und auch all die anderen Menschen um uns herum, dass wir sie nicht nur als Evangelisationsobjekte